fangen wir mit dem ersten Glaubensgrundsatz an. Aha, das ist sogar 56. Ich habe es zwar schon eingestellt, aber der liebe Georg hat uns das schon eingestellt, aber durch den Großes ist das nicht gegangen. 56 bitte. Ja, genau. Wenn wir uns diesen ersten Glaubensgrundsatz durchlesen, dann sind da sehr, sehr viele Begriffe drinnen. Allmacht. Nun, was stellen wir uns unter Allmacht vor? Hat jeder sicherlich eine Vorstellung. Ich hoffe, wir werden, wenn wir heute rausgehen, einen anderen Vorstellungsbegriff haben von Allmacht. Gnade. Gnade werden wir das nächste Mal dann genauer betrachten. Bei der nächsten Predigt. Aber es geht darum, wir bekennen es zu Allmacht und Gnade Gottes. Und jetzt kommen die wesentlichen Dinge. Unser Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das sind nicht drei Götter, sondern das ist ein Gott. Und dieser Gott hat die Allmacht und die Gnade durch Vater, Sohn und Heiliger Geist bezeugt. Nämlich in fünf Dingen, die wir alle kennen. Nämlich Schöpfung, das kann jeder kennen. Offenbarung, das ist schon vielleicht ein bisschen schwieriger. Erlösung, Endgericht und Vollendung. Für uns als Glaubende müssten alle fünf Punkte völlig klar und normal sein. Vielleicht verstehen wir nicht alles, das kann sein. Aber die Begriffe selbst müssten für uns alle etwas in uns bewirken. Nun, wie das Ganze ist, werden wir uns gleich einmal anschauen. Das heißt, es hängt wieder davon ab, welches Gott haben wir. Welcher Gott ist es? Wer ist mein Gott? Wie zum Beispiel ich jetzt gesagt habe, mein Gott ist nicht wie Gras und Ufer. Das ist ein Gottesbild, das notwendig ist für mich. Ich muss das wissen, dass mein Gott unveränderlich ist. Und wir haben gestern, wie wir mit dem Zelt der Begegnung begonnen haben, haben wir gestern festgestellt, auch damals war Gott genauso, wie wir ihn heute auch im Neuen Testament haben. Er hat sich nicht verändert. Das heißt, Gott offenbart sich in drei Personen und wir glauben aber nicht an drei Götter, sondern an eine Person, die sich in drei Wesenszügen offenbart. Es ist ein schlechter Vergleich, aber ich weiß leider keinen besseren, nur damit wir es ein bisschen besser verstehen können. Nehme ich mich selbst her und sage, ich bin auch eine Person, habe aber drei Wesenszüge. Nämlich, ich bin Mann, ich bin Ehemann und ich bin Vater. Alle drei Dinge sind in einer Person aber andere Wesenszüge. Sie handeln anders. Ich handle als Mann anders, ich handle als Ehemann anders und ich handle als Vater anders. Und genauso, ich möchte noch einmal betonen, es ist ein schlechter Vergleich, aber ich weiß keinen besseren. Und so kann das auch für eine Frau gelten. Auch die ist eine Person, hat aber andere Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel eine Wesensart noch von mir dazu nehmen. Ich war, bis vor 10 Jahren, war ich auch noch weltlicher Lehrer für Mathematik, Physik und Chemie. Das ist auch eine, habe ich auch völlig anders gehandelt. Und so müssen wir das auch bei Gott sehen. Der Gott hat es sich nicht so sagen, naja, ich denke mir halt jetzt was aus, sondern für ihn ist es notwendig, dass er uns erscheint in seinen Wesenszügen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Jesus Christus sagt, er kann alles vergeben, außer die Sünde wider den Heiligen Geist. Gott kann das nicht sagen, der Vater. Weil dem wurde nie irgendetwas, der kann mit Sünde nicht Gemeinschaft haben. Jesus Christus, der Sohn, hat ja mit Sünde Gemeinschaft gehabt.
Mit Sünde haben.
Mit Sünde haben. Und damit automatisch auch mit Sünde, weil der hat die haben ja ständig sozusagen vor die Nase gerieben. Der Heilige Geist, wie schaut das aus? Der Heilige Geist, wo ist er derzeit?
In uns.
In uns. Ist der Vater in uns? Durch den Heiligen Geist, ja. Aber der Vater ist noch immer nicht der. Wir müssen erst zum Vater kommen. Das ist nur, damit ihr ein bisschen versteht, warum sozusagen es notwendig ist, zu wissen, wer unser Gott ist. Und damit ihr das vielleicht auch in einem Bild habt, dann sehen wir hier Gott als Person und jetzt in den drei Wesenszügen. Und viele sagen sozusagen, das kann nicht sein, weil der Heilige Geist ist nicht der Vater, der Sohn ist nicht der Vater, der Heilige Geist ist nicht der Sohn. Das heißt, in dem Dreieck kann ich Gott nicht erkennen, denn da ist immer irgendetwas nicht möglich. Interessanterweise wird aber so in diesem Dreieck oft Gott abgebildet. Das heißt, wir haben eigentlich von vornherein ein falsches Bild schon vor Augen. Ihr braucht nur in Kirchen gehen, da wird sehr häufig so ein Dreieck gezeigt. Und gerade dieses Dreieck ist es nicht, das Gott bezeugt. Sondern Gott schaut anders aus. Das heißt, wenn wir uns wiederum fragen, was das ist, alle drei sind ein Gott. Daher müssen wir die drei zusammenfassen, nicht als Dreieck, sondern als Gemeinschaft. Und als Gemeinschaft ist das Beste, was wir machen können, einen Kreis. Denn ihr wollt auch von mir eine Kugel, wenn ihr es dreidimensional haben wollt. Aber es geht darum, und ich habe ganz bewusst das so gewählt, hätte ich können den Kreis auch hier herauszeichnen. Nein, das wollte ich ganz bewusst nicht. Denn Gott ist eins in sich, aber er deklariert sich zu uns hin immer mit einem kleinen Spitzel nach raus. Das heißt, für uns zeigt er sich mit diesen einzelnen Positionen aus seiner Gesamteinheit heraus und sagt, damit sie mir ein bisschen kennenlernen. Als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Daher ist dieses Bild meiner Ansicht nach das Bessere. Das Problem ist, dass viele aber bei dem stehen bleiben. Bei diesem Bild bleiben die meisten stehen. Und damit haben sie sozusagen einen Gott, der in einer Art nicht dem biblischen Bild Gottes entspricht. Und was passiert immer, wenn wir also einen Gott in unserem Kopf haben, der nicht dem Bild Gottes in seinem Wort entspricht? Dann haben wir einfach immer eine Möglichkeit, menschliche Dinge hineinzuinterpretieren. Und daher ist es für mich kein Wunder, dass es allein 650 christliche Denominationen gibt. Das ist wahr. Weil jeder macht ein bisschen was anderes, ein bisschen beim Vater, ein bisschen beim Sohn, ein bisschen beim Heiligen Geist, egal, irgendwo ist immer was ein bisschen anders. Und damit, ja, wenn du das nicht glaubst, was ich dir jetzt sage, dann kannst du nicht zu uns gehören. Und dann machen wir schon was Eigenes. Auch da möchte ich sagen, Gott wird uns einmal nicht fragen, wo wir Baptisten waren. Leider. Also, tut mir leid, ich bin schon wieder auf der Problemschiene, nicht? Wie üblich. Also, Gott wird ihm gar nicht interessieren, ob wir jetzt Baptisten waren oder nicht. Ob wir den Namen Baptisten weiterbehalten dürfen oder nicht. Das ist ihm völlig wurscht. Er wird einmal fragen, kennst du meinen Sohn? Das wird er fragen. Und er wird sagen, wie ist das? Bist du mein Kind? Und dann kann ich nur darauf sagen, Herr, wenn es das du nicht warst, ich weiß nicht. Das ist meine Stellung. Denn letztendlich, er sagt mir, dass ich sein Kind bin. Nicht, ich sage, ich bin der Kind. Ja. Ich freue mich eigentlich, wenn ihr das so richtig verstanden habt, dadurch, dass ihr das jetzt so im Lachen. Aber im Grunde genommen, wenn ich mit manchen Menschen rede, ist es traurig für mich, dass ich so ein Gottesbild habe. Also, wir sollen in diesem Gottesbild nicht stehen bleiben. Warum? Denn dann kommen zum Beispiel Zeugen Jehovas und sagen, Jesus Christus ist nicht Gott. Ist ja genau gut gestanden, nicht? Weil für sie ist Gott der Vater. Nachdem der Sohn nicht der Vater ist, haben wir extra aufgezeichnet, also daher ist Jesus Christus nicht Gott. Von der Warte aus gesehen, ist das eigentlich ganz klar. Oder viele glauben, ich kann ohne Jesus an Gott glauben. Viele meinen, sie können ohne Jesus Christus an Gott glauben. Weil sie haben ja sozusagen ihren eigenen Gott. Wieso geht es? Ja, wenn Sie sagen, der Sohn ist nicht der Vater und ich glaube nur an den Vater, dann brauchen Sie Jesus nicht. Ist völlig klar. ist es schon langsam, kommt es schon langsam, warum es wichtig ist, was für ein Gottesbild wir haben? Ob ich bei diesem Dreieck stehen bleibe oder ob ich in dem Kreis sozusagen bin? Oder viele glauben an einen Gott und meinen nur den Vater. Das ist sehr häufig. Oder viele glauben, der Heilige Geist ist nur eine Kraft und keine Person. Mit diesen Dingen werden wir heute konfrontiert. Das ist also nicht etwas, wo ich sage, das ist irgendwann einmal passiert. Sondern das sind Dinge, mit denen wir heute konfrontiert werden. Daher, Gott möchte Beziehung mit den Menschen haben. Wir sind auf Beziehung ausgelegt. Das ist auch der Grund, warum Gott nach dem Sündenfall sagte, wo bist du? Wenn er keine Beziehung haben wollte, hat er gesagt, okay, scher der Bur, hast du einen Föller gemacht, brauche ich dich nicht mehr, mache ich was Neues. So funktioniert das nicht. Sondern er sagt, ich habe dich geschaffen, ich kümmere mich um dich, weil ich mit dir Beziehung haben möchte. Auch wenn du gefallen bist, ich möchte trotzdem diese Beziehung aufrechterhalten. Allerdings nach meinen Bedingungen, sagt Gott. Nicht nach dem, das du vorstellst. Und damit haben wir schon wieder ein Problem. Ne? Alle Menschen wären super zufrieden, wenn sie einen Gott hätten, nach ihren eigenen Vorstellungen. Da hätten sie alles super. Da wären alle super drauf. Aber ein Gott, der sagt, nur nach meinen Ordnungen, nach meinen Bedingungen gilt es. Na, das geht nicht. Wir haben Vorschriften machen, wo gilt es nicht? Also, das heißt, schauen wir uns das einmal an, wieso Gott Beziehung möchte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Merkt ihr denn nicht? Er spricht Personen an, dass er mit ihnen gehandelt hat, oder? Das heißt, wenn jemand Personen anspricht, mit denen er gehandelt hat, dann muss er vorher was gehabt haben? Beziehung, oder? Völlig klar. Und das ist der Beginn der Worte, der 10 Worte Gottes. Das heißt, Gott fängt an damit, dass er den Menschen kundtut, ich habe Beziehung mit euch. So fängt es an. Und es geht dann weiter, ich lese dann da unten weiter, du wirst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zum Nichtigen oder Falschen aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zum Nichtigen Falschen ausspricht. Das heißt, er sagt, wenn du mit mir Beziehung haben willst, dann musst du auch meinen Namen nicht nur kennen, sondern du darfst ihn nicht falsch aussprechen. Missbrauchen steht manchmal. Das heißt, wir müssen achten darauf, was wir von Gott sagen. Ob wir unsere eigene Meinung von Gott sagen oder ob wir das weitergeben, was er uns von sich sagt. Das sind die wesentlichen Dinge. Und deshalb, ihr seht schon, ich habe prinzipiell immer nicht das sollst, sondern ich habe du wirst. Denn wenn ich eine Beziehung aus Liebe eingehe, dann werde ich es nicht tun, weil es mir wehtut, dann werde ich es nicht tun. Dann geht es nicht darum, dass ich es nicht darf. Und es geht auch nicht darum, dass ich sozusagen muss. Das wäre also, was eigentlich das Sollst uns einbläuen möchte. Sondern er sagt, ich möchte eigentlich eine freiwillige Beziehung mit dir eingehen. Ich möchte, dass du freiwillig mit mir das tust. Ich möchte, dass du freiwillig zu mir sagst, du bist mein Gott. Nicht, weil jetzt da, wie wir von der Einleitung gesagt, die gehört haben, so und jetzt da beten wir alle und daher müssen wir sagen, ja, jetzt müssen wir zu dem Gott beten. Blödsinn. Ich möchte das freiwillig, aus mir heraus. Also Beziehungen. Beziehungen haben, geht nur dann, wenn wir uns mitteilen und hören können und es geht nur unter Personen. Ich kann gerne zu der Wand sagen, weißt du, du bist eine blöde weiße Wand, aber nicht, bitte, was sagt die zu mir? Gar nichts, die hat keine Ahnung, was ich da dazu. Ne? Also das heißt, mit irgendeiner Kraft, wenn ich mich da jetzt aufhebe, mit voller Kraft, ist das super, nur weil das so. Die wird mit mir reden natürlich, ne? Da wird mir eher der Arm abfallen, bevor es mir reden wird. Ne? Also, das sind lauter Dinge, das sind lauter die wir eigentlich normal finden, aber wenn es um Gott geht, ist plötzlich alles anders. Der Jay lässt sich schon wundern, wenn ich einmal sage, hey Jay, und er ist gar nicht da, sondern er ist plötzlich in der Salzsäule, weil er bei Sodom und Gomorra nach hinten geschaut hat. Da hätte er schon schauen, ne? Also, keine Kraft, keine unpersönlichen Dinge können eine Beziehung haben. Du kannst doch nur zu deinen Kindern oder zu deinem Ehemann kannst du eine Beziehung haben. Zum Sesam daheim oder zum Haus kannst du keine Beziehung haben. Aber manche haben eben solche Beziehungen. Es gibt bei uns, also in der Nachbarschaft, gibt es Leute, die jeden Sonntag wirklich Gottesdienst halten, allerdings bei ihrem Auto waschen. Jeden Sonntag spritzen sie das Auto und so. Das ist eine gute Beziehung. Das Auto wird es lohnen. Aber sonst ist eine Frage. Ne? Das heißt, deshalb steht auch im Epheserbrief, und betrübt nicht den Heiligen Geist. Wenn ich da bei Kraft daherhänge, betrübe ich sie. Ich tue es höchstens ausnutzen. Aber ich betrübe sie nicht, weil der Kraft ist das völlig wurscht. Weil die sagt nach einer Zeit, wenn es nicht mehr geht, sagt der Körper, es geht nicht mehr. Aber das heißt nicht, dass der Körper jetzt betrübt ist. Also, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Könnt ihr euch noch auf den ersten Glaubensgrundsatz erinnern? Da steht auch ein Begriff von Erlösung. Ne? Schöpfung, Offenbarung und der nächste Begriff war dann schon Erlösung. Genau, das heißt, wir sind eigentlich hier eingebunden. Oder Alttestament. Sie aber, sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Auch damals war das keine Kraft, sondern auch damals war das eine Person Gottes, die sich ausgedrückt hat in der Offenbarung. Da wandte er sich ihnen zum Feind, er kämpfte gegen sie. Wer? Gott selbst. Das heißt, hier sehen wir eindeutig, es wird vom Heiligen Geist geredet und plötzlich ist Gott der Kämpfer. Für uns ist das eigentlich kein Problem. Wieso? Wenn wir das Bild haben, es ist eine Einheit, dann ist es völlig egal, wer da redet. Im Grunde genommen ist es ein gemeinsamer Kampf des Gottes. Eine Beziehung zu Gott ohne die Beziehung zu Jesus ist nicht möglich. Denn wir als Sünder können die Beziehung zu Gott nicht mehr direkt haben. Warum? Weil er, Gott, der Vater, muss ich jetzt das sagen, mit Sündern keine Gemeinschaft haben kann. Aber über den Sohn können wir sehr wohl mit ihm Gemeinschaft haben. Warum? Weil wir wieder in der Einheit sind. Wenn der Sohn sagt, du bist mein, dann sagt automatisch der Vater, na, der ist nicht zu mir. Dann wäre das Dreieck richtig. Aber wenn wir das, die Einheit haben, wenn der Sohn sagt, du bist mein, dann sagt der Vater, das ist eh klar, vor Grundlegung der Welt ist das schon so gewesen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen zeigen können, wie wichtig es ist, welches Gottesbild wir wirklich haben. Auch in unserem heutigen Leben ist es ganz wichtig. Das heißt, eine Beziehung zu Gott ohne die Beziehung zu Jesus ist nicht möglich. Viele sagen, Gott ja, aber wozu brauche ich Jesus? Na, da kannst du dir die Antwort geben. Die Frage ist, willst du zu Gott eine Beziehung haben? Dann brauchst du Jesus. Wenn du sagst, Gott ja, aber Jesus nein, dann hast du keine Beziehung zu Gott. Eine super Antwort sofort auf das, was wir heute immer erleben. Ich habe meinen Gott. Sag ich, wie kommst du denn zu dem? Ja, zu dem bete ich einfach. Sag ich, wie ist das jetzt da? Welche Beziehung hast du dann zu ihm? Mir bringt er nicht aus. Oder dann sagt er mir, du mit deinem Jesus. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Gott Jesus Christus. Im Gegenteil, da steht sogar umgekehrt, der Mensch Christus Jesus. Das heißt, es wird deshalb Christus zuerst gesagt, weil der Jesus ist meistens der menschliche Teil, Anführungszeichen, also das ist jetzt menschlich gesehen. Christus ist sozusagen der göttliche Teil, auch wieder unter Anführungszeichen. Und daher steht hier ausdrücklich, wenn wir mit Gott eine Beziehung haben wollen, dann müssen wir auch den Gott Jesus für uns in Anspruch nehmen. Obwohl er Mensch war. Und das ist wiederum für viele eine Schwierigkeit, also was ist er jetzt? Ist er Mensch oder ist er Gott? Da haben wir wirklich ein Problem, denn das zu erklären ist nur möglich oder zu verstehen ist nur möglich, wenn jemand den Heiligen Geist hat. Sonst ist es unvorstellbar. Aber wir können sagen, für uns ist Jesus Mensch 100% und Gott 100%. Und wenn mich einer fragt, wieso, sage ich, ich weiß nicht, aber es ist so. Keine Ahnung, gibt es keine Erklärung dazu. Weltlich gesehen kann ich das nicht erklären, aber im Herzen weiß ich, es ist so. Weil ich sonst keine Beziehung zu Gott haben kann. Das heißt, aus Gnade hat uns Gott durch Jesus Christus errettet. Auch hier haben wir sofort die Notwendigkeit von Jesus Christus. Gott hat uns errettet aus sich selbst, nein, sondern auch durch Jesus Christus. Das heißt, ohne Jesus Christus habe ich auch keine Errettung. Und ohne Errettung habe ich keine Beziehung zu Gott. Ihr seht, die Kette schließt sich immer wieder. Das heißt, wer noch immer auf die Spitzen mit dem Dreieck denkt, der bleibt da hängen. Aber in der Kette geht es immer wieder zurück. Das heißt, ich bleibe immer wiederum in Gott. Ohne Gottes Allmacht könnten wir im Gericht nicht bestehen. Damit sind wir beim ersten Begriff, den ich gehabt habe, wir bekennen uns zur Allmacht und Gnade Gottes. Ohne Gottes Allmacht könnten wir im Gericht nicht bestehen. Wieso? Nehmen wir an, Gott wäre mächtig. Dann könnte es sein, dass es jemanden gibt, der mächtiger ist. Und dann könnte es sein, dass es jemanden gibt, der am meisten mächtig ist. Mächtig, mächtiger, am mächtigsten. Und vielleicht fällt uns da noch eine Steigerungsstufe ein. Aber hier ist ein Begriff, der alle Macht übersteigt. Allmacht. Wir haben einen Bruder in Hütteldorf gehabt, der hat immer wieder gebetet. Das war für mich immer ein. Also, ich habe schon richtig gewartet, immer, dass er das.
Bruder Johannes.
Richtig, ja. Bruder Johannes. Ja. Das war das eben richtig. Ich bin dort oft gesessen und gesagt, wann sagt er das wieder? Wann sagt er das wieder? Also wirklich. Und das ist eine solche Wahrheit. Das wird mir immer wieder in Erinnerung bleiben. Der hat Folgendes gesagt. Und der hat gesagt, so eine wirklich kräftige und tiefe Stimme gehabt. Wir haben einen mächtigen Feind, aber wir haben einen allmächtigen Freund, Jesus Christus, unser Retter und Herr.
Jesus lebt. Das ist aber ins Herz gegangen.
Das werde ich mir ewig merken. Es stimmt, wir haben einen mächtigen Freund. Einen mächtigen Feind. Den haben wir wirklich. Mhm. Aber das Wesentliche ist nicht, dass wir einen mächtigen Feind haben, sondern das Wesentliche ist, dass wir einen allmächtigen Freund haben, Jesus Christus. Und wieso kann der allmächtig sein? Weil er eben Gott ist. Wenn wir also Jesus Christus wieder aussparen aus diesem Gottesbegriff, dann haben wir keine Allmacht in ihm. Das heißt, wir haben wirklich einen allmächtigen Freund in Jesus Christus, weil er Gott ist und weil Gott allmächtig ist. Und allmächtig heißt, es gibt keine größere Macht als ihn. Er hat alles in seiner Hand und er kann alles für uns tun. Daher hat er auch mich aus all meinen Sünden befreit. Er hat sogar mehr getan. Er hat mich von der Sünde befreit. Und das war ein hartes Stück Arbeit, ich weiß. 37 Jahre habe ich mich dagegen gewehrt. Und dann hat er gesagt, und jetzt gehörst du mir. Und ich habe es mir gar nicht gewusst. nicht bestehen. Weil wenn er nur mächtig wäre, dann könnte er irgendwas sein, was sozusagen er nicht richten könnte. Ja, meine Sünde, es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, aber kann er das wirklich, weil meine Sünde ist so groß. Ich höre das zum Beispiel sehr häufig von Katholiken, die immer wieder dieselbe Sünde hinbringen zum Beichten und dann gehen sie aus und bannen und nächsten Tag kommt dieselbe wieder. Weil sie einfach diese Allmacht noch nicht begriffen haben. Sie nehmen zur Kenntnis, dass ihnen der Pfarrer der Absolution erteilt und sagt, Ego te absolvo oder so immer, egal was immer. Aber das bringt sie eigentlich nicht weiter. Denn das sagt der Mensch. Er weiß, ob der das wirklich alles kann. Aber wenn wir bei Gott wissen, er ist allmächtig, dann ist egal, mit welcher Sünde ich hinkomme und ihn bitte um Vergebung, er wird es tun. Es gibt keine so große Sünde, die er nicht vergeben kann. Außer einer. Und das ist die Sünde wider den Heiligen Geist. Und jemand, der den Heiligen Geist hat, kann diese Sünde wider den Heiligen Geist nicht mehr begehen, weil er hat ja mir schon. Daher, alle jene, die Kinder Gottes sind, können die Sünde wider den Heiligen Geist nicht mehr begehen. Denn sie haben ja das schon, die Sünde wider den Heiligen Geist, schon abgelegt. Die ist schon vergeben, im hintersten Meer. Wir können sündigen, das ist okay. Und da sagt er, das kann alles vergeben werden. Da sagt er extra, auch die Lästerungen gegen ihn können alle vergeben werden. Deshalb, weil er allmächtig ist, können wir auch im Gericht bestehen. Das ist unsere Hoffnung und unsere Gewissheit. Heulet, denn des Herrn Tag ist nahe, er kommt wie eine Verwüstung von Allmächtigen. Oh, weh des Tages, denn der Tag des Herrn ist nahe und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Das Haus Gottes ist wir. Wir sind das Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Das ist es, was Gott von uns erwartet. Er sagt nicht, bei dir ist schon alles gerichtet, sondern er sagt, ich werde es für dich zu meiner Zeit richten und darauf kannst du dich verlassen. Du brauchst keine Sorge haben, dass ich die Macht nicht hätte, denn ich bin allmächtig. Und deswegen ist völlig klar, wenn wir sagen zum Beispiel, ja, meinst du wirklich Gott, du kannst mir vergeben, dann muss ich mein Gottesbild ändern. Dann muss ich sagen, jawohl, du kannst es. Aber was erwartest du von mir? Gehe hin und sündige nicht mehr. Das hat ihn erwartet. Und jetzt machst du dieselbe Sünde wieder. Was ist das Nächste? Gehe hin und sündige nicht mehr. 2 Stunden später ist schon wieder dasselbe. Gehe hin und sündige nicht mehr. Deshalb haben wir einen allmächtigen Gott, der tatsächlich das alles auch aushält. Wir, dem ich schon längst flach liegt. Gott hat die Macht zu verletzen, zu verdammen und zu verderben. Das ist auch wieder ein Ausspruch, der nicht gerne gehört wird. Denn wir sind doch alle so harmoniebedürftig. Wir sind doch so humane Leute. Wie können wir da verletzen, verdammen und verderben? Also einen Gott, der verdirbt, den möchte ich ja gar nicht haben. Das Problem ist nur, es ist völlig wurscht, ob die haben wollen oder nicht. Er ist da. Das ist das Problem auch von den anderen. Unsere Aufgabe ist nur zu sagen, du kannst denken, wie du willst, du kannst damit wegradieren, mit dem wir leben müssen. Das heißt, wenn du es nicht glaubst, es wird ein Tag kommen, wo du es sehen wirst, da brauchst du nicht einmal glauben. Da ist es direkt Antwort. Also, daher die Macht zu verdammen und zu verderben. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Das ist jemand, der weiß, dass Gott verletzen kann. Sonst würde er nicht sagen, er ist meine Burg. Denn wenn er meine Burg ist, dann beschützt er mich, dann bewahrt er mich, dann verletzt er mich nicht. Das heißt nicht, dass ich nicht sündigen kann und Gott mich dafür sozusagen mit den Folgen der Sünde zurande kommen lässt. Aber er weiß, ja, der Psalmist weiß, dass er bei Gott seinen Schutz hat. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen. Und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Neues Testament. Im Grunde genommen nichts anderes. Er sagt, ihr sollt euch von denen, die draußen sind, unterscheiden. Die Welt ist anders. Ihr seid mein, der Herr unterscheidet euch auch. Tut es euch nicht mit denen sozusagen vermischen. Tut es nicht annehmen, die Gedanken und sie in die Gemeinschaft hineinbringen. Denn sobald ihr Gedanken der Welt in eure Gemeinschaft hineinbringt, ist sie unrein. Völlig klar. Letztendlich, unser Problem ist, wir haben einfach Gedanken der Welt, denn wir leben in der Welt. Und wir bringen sie auch in diese Gemeinschaft hinein. Wir können gar nicht anders, weil wir das einfach in uns haben. Aber es geht nicht darum, dass wir sie hineinbringen, sondern es geht darum, dass dieses gerade in der Gemeinschaft durch Gott gereinigt werden kann, indem man aufmerksam macht. Indem man, so wie zuerst gesagt, ich weiß, ich bin wieder der Buhmann, ich kann nicht mitsingen, Gott, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, geht nicht. Aber das ist ein Gedankengut, das von mir woanders kommt. Daher, unsere Aufgabe ist, uns hier anzuspornen, diese Gedanken wieder hinauszuschmeißen. Wenn wir aber nichts reden drüber, wie sollen wir es raus haben? Ist doch so ein schönes Lied, geht so ins Herz. Oh, mein Gefühl ist super. Einverstanden. Aber trotzdem ist es nicht so, dass es der Wahrheit entspricht. Und genau das ist es, was unser Problem in der Gemeinschaft ist. Das werden wir immer wieder zwischendurch streiten und diskutieren. Wenn ihr glaubt, dass bei uns hier in dieser Gemeinschaft nur Wonne und Waschtrag ist, dann habt ihr die falsche Gemeinde. Zumindest dort, wo ich bin, geht das auf keinen Fall. Weil ich bin der Erste, der eigentlich da auf jeden Fall andere Gedanken einbringt. Und damit haben wir schon ein Problem. Also darum geht es nicht, dass wir hier nicht diskutieren können oder nicht wieder eine Streiterei auch haben. Aber es geht immer darum, dass wir jetzt sozusagen den Streit oder die Diskussion so lösen, dass sie im Sinne Gottes ist. Darum geht es. Wir haben nämlich die große Chance, uns immer wieder darauf zurückzurufen, was Gott uns sagen möchte. Und dazu brauchen wir einander, damit wir uns einander anspornen, in seinem Wort zu bleiben. Und das ist unsere große Chance, dass wir trotz Streitereien und Diskussionen immer wiederum in diese Einheit zurückfinden. Darum geht es. Gott hat die Macht aber auch zu beschützen und zu bewahren und zum Ziel zu bringen. Merkt ihr, das ist die Spannung, in der wir leben. Er hat die Macht zu verletzen und zu verdammen, aber er hat auch die Macht zu beschützen und zu bewahren. Und genau das ist das, worum es geht. Das heißt, wir müssen uns jetzt in diesen 5 Punkten, die ich vorher aufgezählt habe bei dem ersten Glaubensgrundsatz, müssen wir uns einmal schauen, worin bestätten die Allmacht und die Gnade dann drin? Und mit dem werden wir uns jetzt dabei beschäftigen. Allmacht und Gnade. Allmacht ist die Macht zu beschützen und die Macht zu verletzen. Das müssen wir mit zur Kenntnis nehmen. Sonst müssten wir eigentlich das komplette Alte Testament streichen. Denn wann tut irgendwer sagt, Gott hat nie verletzt, dann hat er einen falschen Gott. Weil Gott hat immer wieder gewarnt und hat gesagt, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird euch das passieren. Und ich werde sogar Völker herrufen, die euch das zustoßen lassen. Na, fürchterlich, so an Gott glaubst du? Boah, na, da gehe ich lieber zu dem, wie lassen, die den Bahain, genau, die Bahain, die sind also momentan die aufsteigende Sekte, die also nur Herrlichkeit haben, sozusagen, in sich. Aber wir brauchen nicht Herrlichkeit suchen, weil unser Gott ist Herrlichkeit, haben wir gestern festgestellt. Unser Gott ist Herrlichkeit. Das heißt, wir haben einen Gott, der beides kann. Bewahren und verletzen. Die Stellen dazu sind jetzt momentan uninteressant, aber auf der anderen Seite haben wir auch die Gnade. Gnade heißt auch Holdgunst, Wohltat, und das entspricht einem Treueverhältnis. Ein Treueverhältnis, das ist eigentlich relativ, für die, die verheiratet sind, ist das eine relativ einfache Sache. Denn hier wird Mann und Frau versprechen sich eine Treue. Nun, leider ist es halt manchmal so, dass die Treue oft gebrochen wird. Ist deshalb aber das Verhältnis gelöst? Noch lange nicht. Sondern es gibt auch innerhalb der Ehe die Möglichkeit, einander zu vergeben. Und das ist ein wunderbares Bild für Gott. Er hat uns, dadurch, dass er sagt, ich bin der Vater, ihr seid meine Kinder, hat er uns eigentlich die Möglichkeit gegeben, dass wir wirklich ein Treueverhältnis zueinander haben, in einer neuen Familie. Und das Kind macht ja damit manchmal Blödsinn. Ne? Und ich mache viel Blödsinn. Aber ist deshalb mein Verhältnis gelöst? Ist er deshalb nicht nur mein Vater? Ist er deshalb nicht nur mein Gott? Das ist es, worum es mir hier heute geht. Wir bekennen einen Gott, der seine Treue unverbrüchlich hat. Von seiner Seite wird die Treue immer gehalten. Der Einzige, der die Treue brechen kann, das bin ich. Und das muss mir bewusst sein. Warum? Weil er ist ein allmächtiger Gott und ich bin leider nur ein mickriger Diener. Und als mickriger Diener habe ich halt Probleme. Aber ich kann mich darauf verlassen, dass er seine Treue nie bricht. Wenn ich zu ihm komme, wird er immer wieder zu mir stehen. Er wird nie sagen, heute Sascha, ich hätte so viel Blödsinn dazu, mit dir würde ich nichts mehr zu tun haben. Wird er nie sagen. Er wird höchstens sagen, du hast heute so viel Blödsinn dazu, ich muss dich jetzt korrigieren. Und das schicke ich dir den und den und den und den und die werden dir das dann sagen. Einverstanden. Aber das ist genau das, was er in einer Gemeinschaft haben möchte. Beschäftigen wir uns heute nur mit Gnade, mit Allmacht. Nächstes Mal werden wir uns dann mit der Gnade beschäftigen, da wird dann die rechte Seite drankommen. Allmacht haben wir schon kennengelernt, was es bedeutet. Aber wir haben jetzt gesagt, wir müssen es ja in den 5 Punkten beschreiben. Also zunächst einmal in der Schöpfung. Wie schaut das aus in der Schöpfung? Die Allmacht in der Schöpfung. Das heißt, in der Schöpfung heißt es, Gott hat die Macht, etwas zu schaffen. Aus dem Nichts. Das ist ja kaum, heute in unserer verwissenschaftlichten Welt ist das ja kaum denkbar. Aber Gott hat die Macht, etwas zu erschaffen, aus dem Nichts. Aber das ist nur zu wenig. Gott hat auch die Macht, das, was er geschaffen hat, zu erhalten. Und das bedenken die Heiligen schon gar nicht. Weil erhalten, wer tut das? Ja, wir müssen Steuern zahlen, wir halten das Ganze. Aber, dass er sozusagen Sonne scheinen lässt, regnen lässt und so, bis heute können wir das nicht ändern. Er ist es, der sozusagen die Schöpfung erhält. Er hat aber auch noch etwas. Das ist wieder das, was wir nicht so gerne haben. Er hat aber auch die Macht, die Schöpfung wieder wegzunehmen. Das heißt, einzurollen oder einzuziehen. Und mit dem beschäftigt sich die Wissenschaft schon gar nicht. Weil wenn schon überhaupt, wenn wir eingehen sollten, na, dann kommt die Sonne, die wird zum großen roten Riesen und dann geht es sozusagen die Erde bis zur Marsbahn, wenn wir alle zu einer Kugel. Da werden wir verglühen, ausfertigen. Das ist Wissenschaft. Gott sagt, so willst du sein Spiel. Denn ich werde meine Schöpfung einziehen. ich werde sie einrollen wie ein Buch. Und mit dem beschäftigen wir uns zum Beispiel nicht hier. Das andere, das er uns erhält, okay, das ist ja sehr, sehr gut und so. Aber wir müssen uns auch wirklich erkennen, dass er auch die Macht hat, das Ganze wiederum und woanders hinzubringen. Gerade dieser Psalm 33,9. Denn wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht es da. Das ist seine Allmacht. Und dass wirklich Gott aus dem Nichts schuf, das ist ein Vers, den ich also besonders liebe, weil den haben Sie immer lesen müssen in der 6. Klasse bei mir im Physikunterricht. Das war ein Vers, mit dem Sie immer leben haben müssen. Das ist Hebräer 11,3, der heißt, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Das Gute war immer, interessanterweise, die Schüler haben sich nie aufgeregt über den. Die haben das einfach zur Erkenntnis gewonnen. Sie haben also nie ein Problem gehabt. Und schon klar, eigentlich geht klar. Also, es war wirklich interessant. Aber das war etwas, was im Grunde genommen wissenschaftlich nicht einmal nachweisbar ist. Weil wir meinen, von der Wissenschaft her, dass sozusagen irgendwas war am Anfang und das hat dann entweder auseinandergegangen oder zusammen oder zerstreut und alles. Also, irgendwas war schon da. Aber dass nichts da war, weil aus nichts gibt es nichts. Weil sonst müsste man den ersten Erhaltungssatz der Energie man ändern. Nicht? Den ersten Energieerhaltungssatz müsste man total verändern. Und das werden wir uns da nicht zumuten als Wissenschaft. Nicht? Wir sind ja Adler. Also jeder Mensch weiß von Gott, denn Gottes Wirken ist eben in der Schöpfung sichtbar. Das heißt, keiner kann sagen, ich habe keine Ahnung von Gott. Genau das steht im Römer dann drinnen. Das wäre aber jetzt nicht wissen. Letztendlich weiß auch jeder in seinem Inneren, in seinem Gewissen, weiß er, dass es einen Gott gibt. Weil ja, jeder Mensch hat in irgendeiner Form ein Gewissen für Gut und Böse. Und die zwei kämpfen immer miteinander. Und genau darum geht es. Das heißt, die meisten Religionen, was machen sie? Sie haben Opfervorschriften. Für was? Na, weil sie genau wissen, irgendwas rennt verkehrt, also muss ich geschwind opfern, damit es wieder gut wird. Ne? Normal. Ich kenne keine einzige Religion auf der ganzen Welt, die nicht in irgendeiner Form eine Opfervorschrift hat. Wieso? Woher haben sie das? Wer hat ihnen das gesagt? Das ist genau das, was in ihrem Inneren ist, in ihrem Gewissen. Und das ist die Allmacht Gottes. Aber wir haben eben nicht nur die Schöpfung, sondern wir haben auch als zweites die Offenbarung. Gottes Allmacht in der Bibel wird nicht durch Philosophieren, sondern durch Erzählen weitergegeben. Die Bibel ist erlebbar. Da sind Geschichten drinnen. Sonst hätte man es in der Kinderstunde eigentlich kaum aushalten. Ne? Man kann keine Geschichten drinnen lernen. Und zwar, die Geschichten sind unterschiedlicher Natur. Geschichten des Erlebens von der Zukunft und Geschichten des Erlebens, die schon gewesen sind. Das heißt, es wurden schon Geschichten auch erlebt. Und die sind beschrieben. Zum Beispiel, 2. Mose 14, so sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Das ist eine erlebte Geschichte, oder? Und das Ganze nennt man in der Fachsprache, es ist eine fortschreitende Offenbarung. Fortschreitende Offenbarung. Die habe ich hier beschrieben, wenn Sie sich erinnern, sind es einzeln hintereinander gekommen. Das soll also die Schöpfung deklarieren. Das ist die erste Offenbarung. Das zweite ist in dem geschichtlichen Handeln. Wir haben eine Weltgeschichte. Und wenn wir meinen, die Weltgeschichte kommt aus Zufall, dann haben wir ein Problem, weil die Weltgeschichte wird gelenkt von Gott. Das nächste ist, das ist das Schlimmste für den Menschen, nämlich sein Gewissen. Jeder Mensch hat ein Gewissen, ob er will oder nicht. Er hat eins. Das nächste ist, wo er sich offenbart in seinem Wort und zuletzt sprach Gott durch seinen Sohn. Und das nennt man die fortschreitende Offenbarung. Und die ist genau in der Bibel beschrieben. Das heißt, es wäre schlimm, wenn wir keine fortschreitende Offenbarung hätten, denn sonst hätten wir praktisch bei 1. Mose 3 beim Sündenfall stehen bleiben und hätten keine Chance, uns da herauszukommen. Daher ist es wichtig, dass wir diese fortschreitende Offenbarung haben. Und Gottes Wirken in der Schöpfung und in der Geschichte seines Volkes kommt ganz besonders im Psalm 136 hervor, den ich ein bisschen vorlesen werde. Da geht's los. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Und so weiter. Da wird also Gottes Güte und so beschrieben. Und dann geht's weiter. Ab dem Vers 10 nämlich, vom Psalm 136, weil ich kann man mitlesen. Das ist ein typischer Psalm, der eine sogenannte Wiederkehr hat. Die Wiederkehr lebt davon, dass immer wieder steht, denn seine Güte währet ewiglich. Das ist ein Wiederkehrpsalm sozusagen. Und ab dem Vers 10 werden also Besonderheiten erzählt, nämlich Dinge zum Erzählen werden erzählt. Fangen wir an. Der die Erstgeborenen schlug in Ägypten. Das ist eine Geschichte, die wir in den Kinderstunden schon erzählen. Mhm. Warum? Denn seine Güte wäre ewig. Und führte Israel von dort heraus, die wir in den Kinderstunden erzählen, denn seine Güte wäre ewig. Mit starker Hand und ausgestrecktem Arm, und so weiter. Der das Schilfmeer teilte in zwei Teile, und so weiter. Vers 17, der große König Könige schlug, und so weiter. Also, wir brauchen den ganzen Psalm nur lesen, wir sind alles vor, aber wir brauchen den nur durchlesen. Jeder einzelne Abschnitt, bevor steht, denn seine Güte wäre ewig, ist eigentlich eine Erzählgeschichte. Die Frage ist, haben wir schon jemals den Psalm gelesen? Wir haben ihn brav gelesen, weil wir gesagt haben, wir wollen wissen, was da drinnen steht. Aber haben wir schon mal überlegt, dass das eigentlich lauter Erzählgeschichten sind? Ich habe es gerade in einem Psalm, habt ihr praktisch ein ganzes Erzählbuch. Brauchst du jeden einzelnen Vers hernehmen, ich muss dann nachlesen und dann. Das heißt, wir können wirklich Gott in seiner Geschichte erleben. Das nächste ist Gottes Wirken durch das Gewissen. Das ist die typische Römerstelle dazu. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert. Zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder entschuldigen. Das heißt, jeder Mensch muss sich mit seinem Gewissen auseinandersetzen, ob er will oder nicht. Er muss sich mit seinem Gewissen auseinandersetzen. Und das ist etwas, was Gott gegeben hat, um ihn, Gott, zu bezeugen. Das Wirken durch das Wort Gottes, das ist klar, da ist 2. Timotheus 3. Alle Schrift ist nicht von Gott eingegeben. Entschuldigung, da bin ich wieder am falschen Gang geführt. Verzeihung. Aha. Gut. Alle Schrift von Gott eingegeben, eigentlich. Theopneustos steht dort im Griechischen. Das muss man also wirklich, Pneuma ist sozusagen Atemluft und so, ne? Das ist, und Theo ist
Gott.
Also jetzt muss man das Theopneustos, was ist das? Gott. Eine Blase. Das ist eigentlich das. Eine Schrift ist von Gott. Und das ist es, was wir aber haben dürfen, in seinem Wort. Das heißt, das Wort Gottes ist persönlich von ihm, obwohl es nicht von ihm geschrieben ist. So lange, ne? Aber trotzdem, es ist sein Wort, irrtumslos und zuverlässig. Und daher sagt er auch dann weiter, ich habe euch das ja nicht eingehaucht, nur damit ich meinen Orden weitergeben muss, ne? Oder geben kann. Sondern er sagt daher eindeutig, damit der Mensch Gottes richtig oder wohlgefällig sein, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das heißt, er sagt, wir sind ja für etwas bestimmt. Mhm. Ihr habt ja was zu tun damit. Ich habe euch ja das Wort gegeben, nicht damit ihr es nur lest und sagt, jetzt bin ich gescheit, sondern ihr habt ja eine Aufgabe damit. Das ist das Wirken durch das Wort. Und als letztes kommt natürlich der Hebräerbrief mit dem Sohn. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach gesprochen hat, durch was weiß ich was alles, hat er zuletzt geredet durch den Sohn. Und das ist es eigentlich, worum es geht. Weil dadurch, dass er zuletzt geredet hat durch seinen Sohn, sagt der Hebräerbrief eindeutig, den er eingesetzt hat zum Erben über alles. Das ist genauso wie Allmacht. Wenn der Sohn eingesetzt ist über alles und du sein Kind bist, dann gehörst du zu ihm, und wenn er sozusagen, wenn du jetzt zu dem alles gehörst, dann wirst du nie wieder wegkommen von dort. Durch den er auch die Welt gemacht hat. Und hier wird eindeutig beschrieben, dass nicht nur Gott selbst der Schöpfer der Welt ist, sondern auch sein Sohn der Schöpfer der Welt ist. Ist auch für uns eigentlich, wenn wir das Bild haben jetzt, da ist das völlig klar, weil ja, Vater, Sohn, Heiliger Geist sind ja
eins.
Daher ist logisch, dass die alle miteinander die Welt geschaffen haben. Und daher wird auch gleich im 1. Mose kommt auch der Heilige Geist vor, denn der Geist Gottes schwebte
über dem Wasser.
Genau. Also, damit haben wir die Offenbarung. Wie schaut es mit der Erlösung aus? Gott hat die Macht, den Menschen zu erlösen oder bei Ablehnung zu verdammen. Das heißt, Gott hat die Macht der Sünde zwar gebrochen, das soll ich jetzt darstellen, dass Jesus Christus praktisch die Sünde getötet hat. Er hat zwar die Macht der Sünde gebrochen, das heißt, geistlich tot ist jeder Mensch, der geboren wird, zunächst einmal, aber Gott kann ihn lebendig machen. Es geht darum, dass wir tatsächlich durch die Allmacht Gottes, aus der Ferne Gottes, in die Nähe gebracht werden können. Im Grunde genommen sind wir praktisch schon an seinem Herzen. Viel näher kannst du eigentlich gar nicht mehr kommen. Wir spüren es nur noch nicht. Wir haben es noch nicht im Gefühl. Vielleicht manchmal, wenn wir wirklich so ein Gebetsleben haben, wo wir eigentlich uns völlig trennen von der Welt und nur wahrlich mit Gott eine Verbindung haben, aber das ist nicht unser Dauerzustand. Ne? Es kann Momente können das sein. Aber dann werden wir auf Dauer so mit ihm verbunden sein. Das freue ich mich schon. Da schreit am Herrn Halleluja. Also, er kann uns eben durch seine Allmacht zu Kindern machen. Er kann uns praktisch aus der Familie des Satans in die Familie Gottes überführen. Und das ohne dabei seine Heiligkeit oder Gerechtigkeit zu verletzen, darum geht es nämlich auch. Er wird seine anderen Wesenheiten nicht dadurch jetzt in irgendeiner Form abschwächen. Und auch ohne seine Prinzipien untreu zu werden. Er sagt nicht, okay, jetzt hast du was gemacht, na gut, Schwamm drüber, reden wir nicht mehr drüber. Ne? Das machen wir oft. Damit wir wieder uns harmonisieren und so eine schöne Harmonie kriegen. Okay, ich bin zwar nicht mit dir einverstanden, aber in Gottes Namen. Ne, dann kommen dann immer, da kommt Gott plötzlich ins Spiel. Ne? So quasi los mit in Ruhe. Also, das sind lauter Dinge, die bei Gott nicht passieren. Denn hier haben wir ganz eindeutig, dass er sagt, ich kann das schaffen. Er ist der Schöpfer. Und deshalb schöpft er auch in mir eine neue Kreatur. Ja. Sie ist vielleicht noch nicht so sehr sichtbar, weil noch immer der alte Mensch plötzlich durchkommt. Aber die neue Kreatur, die neue Schöpfung ist bereits da. Mhm. Und das ist wunderbar. Das ist wirklich etwas, was ich sage, das möchte ich eigentlich auf ewig haben. Und weil Jesus Christus von den Toten auferweckt ist und jetzt zur Rechten des Vaters sitzt, deshalb ist auch meine Erlösung garantiert. Denn was habe ich gerade vorhin gesagt? Wenn er sagt, ich bin sein Kind durch Jesus Christus, dann ist dort, wo Jesus Christus ist, auch sein Kind, oder? Das heißt, wenn Jesus Christus auferstanden ist, dann bin ich auch auferstanden, oder? Das ist eine völlig logische Schlussfolgerung. Und wenn Jesus Christus zur Rechten des Vaters sitzt, dann ist es vielleicht nicht, dass ich zur Rechten des Vaters bin, aber ich bin beim Vater. Ich muss nicht sitzen zur Rechten des Vaters. Weil der Jesus Christus ist das Haupt. Ich bin nur ein Stück von seinem Leib. Aber dort, wo das Haupt ist, ist garantiert auch der Leib. Und wenn das Haupt beim Vater ist, dann ist auch der Leib beim Vater. Das heißt, wir sehen hier wahrlich etwas Wunderbares, dass wir durch diese Allmacht Gottes tatsächlich auch in seine Allmacht kommen können, indem er uns auferweckt und mit seinem Sohn Jesus Christus gleich macht. Ein Stück von der Epheserstelle möchte ich lesen. Epheser 1. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein aber in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Mehr als Fülle, die alles in allem erfüllt, kann er nicht haben. Wer also mehr haben möchte, der hat eigentlich verloren. Denn mehr gibt es nicht. Weil, wie kann der denken, dass er mehr haben will, indem er nur an sein eigenes Gewissen appelliert? Der eigene Mensch kann sagen, ich habe mehr. Aber wenn er ohne Gott ist, dann ist er eigentlich verloren. Deshalb, wer mehr haben will als diese Fülle, ist im Grunde genommen verloren. Und damit sind wir beim vierten Punkt. Vierter Punkt ist Endgericht. Gott hat die Macht, den Menschen durchzubringen oder ihn zu richten. Und hier sehen wir, Gottes Gericht ist wahrhaftig und Gottes Gerichte sind auch gerecht. Und deshalb hat er auch die Macht zu verurteilen. Denn wenn Gottes Gericht sagt, du hast meinen Sohn nicht angenommen, daher bist du nicht mein Kind, wer kann dem widersprechen? Machen wir es andersrum. Du hast meinen Sohn Jesus Christus angenommen, du bist mein Kind. Wer kann dem widersprechen? Das heißt, das Gericht, das dann passiert, ist nicht nur gerecht, sondern es ist auch eindeutig. Es gibt nicht bissel mein Kind, bissel nicht mein Kind. Das ist so ähnlich wie, es gibt kein bissel Spannung. Das geht auch nicht. Und das ist aber für uns wieder wichtig. Die Allmacht Gottes bezeugt mir, dass ich entweder bin oder nicht bin. Es gibt nichts dazwischen. Und das ist genau, was im Gericht passiert. Dort gibt es nämlich dann zwei Gruppen von Menschen. Zwei Gruppen von Menschen. Jene, die Jesus zur Seite geschoben haben, die Jesus mit Füßen getreten haben, die vielleicht einen Werksglauben haben oder einen Kopfglauben haben. Und jene, die Jesus im Herzen haben. Egal zu welcher Gruppe du gehörst, du wirst diesem allmächtigen Gott Rechenschaft ablegen müssen. Das haben wir zuerst gelesen, das Gericht Gottes fängt an beim Haus Gottes. Das heißt, jeder wird Rechenschaft ablegen müssen. Aber es ist nicht wurscht, zu welcher Gruppe du gehörst.
Das glaube ich auch.
Es ist einfach so, dass es diese zwei Gruppen gibt. Und jeder Mensch kann sich im Grunde genommen entscheiden, zu welcher Gruppe will ich gehören. Einmal hat man gesagt, weil ich ihm von Jesus Christus erzählt habe, hat er gesagt, hör auf zum Erzählen, weil sonst muss ich das auch noch tun.
Ja, das schon.
Das heißt, der Mensch weiß es. Und er entscheidet sich für Nein. Gott sagt, okay, nein. Deshalb ändert sich nichts an meiner Allmacht. Oder an meiner Gerechtigkeit oder an meiner Heiligkeit. Und andere sagen, so wie ich, 37 Jahre habe ich gesagt, brauche ich alles nicht, weil ich habe es da und ich habe es da. Mehr kann ich nicht brauchen als da und da haben, brauche ich nicht mehr. Ich habe vergessen, dass da auch noch was gibt. Ne? Habe ich nicht braucht. Eines Tages hat Gott gesagt, und du wirst sehen, das ist das Wichtigere, wie das und das. Das ist das, worauf es ankommt. Das andere ist schön, wenn es das auch hat. Das ist nicht schlecht. Aber die Entscheidung liegt hier. Die Entscheidung liegt weder hier noch hier. Und genau darum geht es bei dem Endgericht. Da wird sich entscheiden, welches Herz hast du? Hast du ein Herz für Jesus oder hast du ein Herz gegen Jesus? Und es gibt nichts dazwischen. Und damit kommen wir zum letzten Punkt für heute. Ich habe das extra da hier so mit einer Trennwand gezeichnet. Es gibt manche, die haben es in die Füße, manche in die Hände und manche im Kopf. Das sind die sozusagen, die rennen, um für Gott in die Mission zu gehen. Das sind diejenigen, die etwas tun möchten, um für Gott etwas zu tun. Und das sind diejenigen, die sich Wissen anhäufen, um für Gott mehr zu wissen. Wieso ist das falsch? Ne? Ist das verkehrt? Ist das schlecht, wenn man für Gott was tut? Ne?
Falsches Motiv.
Danke, er war im Chat. Ja. Genau. Das heißt, es geht um das Motiv. Das heißt, es ist nicht falsch, in die Mission zu gehen. Es ist nicht falsch, Werke zu tun. Es ist nicht falsch, Bibel zu lesen und sich Wissen anzueignen. Gottes Wissen anzueignen. Das ist alles nicht falsch. Aber die Frage ist, wofür mache ich es? Weil letztendlich, für Gott kannst du es nicht machen. Weil Gott gibt es dir ja. Um es für wen zu tun? Für die Welt. Du machst das nicht für Gott. Weil für Gott brauchst du gar nichts machen. Weil stell dir vor, du wirst das wirklich was für Gott machen, wo er dann seine Allmacht. Dann hast du wirklich seine Allmacht erweitert und ergänzt. Wir müssen uns auch von diesem Wortfluss trennen, sozusagen für Gott etwas zu tun. Du kannst nichts für Gott tun. Du kannst etwas mit Gott tun, du kannst etwas durch Gott tun, aber für Gott brauchst du nichts machen. Deswegen heißt es auch im Kolosserbrief, durch ihn, zu ihm und mit ihm. Und nicht für ihn. Ich sage das absichtlich heute so, weil das sind so Kleinigkeiten, die in die Gemeinde hineinkommen und dann kommt sozusagen, ich habe aber für Gott mehr gemacht als du. Was hast denn du für Gott gemacht? Schau her, was ich alles mache. Da kommen dann sozusagen die Rivalitäten oder der Neid auf. Und was soll das sein in der Gemeinde? Rivalität und Neid? Das gibt's. Aha, Frau Lastig, das ist mit mir eines Sinnes. Eines Sinnes sein. Das ist es. Daher, wenn du sagst, wie können wir durch Gott das und das machen? Wie können wir mit Gott das und das machen? Alles super. Bestens. Nicht dazu, dass Sascha sagt, wir brauchen nichts mehr tun. Habe ich nicht gesagt. Die Frage, mit welcher Gesinnung mache ich es? Und beim anderen, wo er da steht, kannst du schon aufhören. Brauchen wir nicht. Das sind genau die Dinge, die wir hier auf dieser Seite haben und dann sagt, wenn du das in der Gesinnung gemacht hast, dann gehörst du nicht zu mir. Das ist das Problem nämlich an der Geschichte. Du musst das sozusagen im Herzen haben. Und damit sind wir alle auch gleich. Da gibt es kein Besser oder kein Schlechter. Damit sind wir alle gleichgestellt. Du bist nicht besser,
habe ich schon letztes Mal gesagt, weil du jetzt der Gemeinde putzt und du bist da nicht besser, weil du deswegen heute predigst. Das ist völlig schnurz. Wichtig ist, wie schaut es da aus? Das wird dich Gott fragen. Gott wird dir auch nicht fragen, wie viele Bibelstellen hast du auswendig gelernt. Wird auch nicht fragen. Sondern er wird dich fragen, hast du meinem Sohn gehorcht und gedient? Das wird er fragen. Also, letzter Punkt, Vollendung. Vollendung, Gott hat die Macht, den Menschen ewige Erlösung, jetzt kommt leider das Problem, oder ewige Verdammnis zu geben. Gott hat die Macht, den Menschen ewige Erlösung oder ewiges Verlorensein zu geben. Alles, was Gott sich vorgenommen hat, das wird er vollbringen und auch vollenden. Zum Beispiel, Offenbarung 19,6. Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Und das Interessante ist, dieses Reich in Kapitel 19 ist nicht dasselbe Reich, das in Kapitel 21 ist. Denn dort steht dann, und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der Allmächtige Gott, ist Tempel, er und das Lamm. Das heißt, diese beiden Reiche sind unterschiedlich. Ja, das eine ist sozusagen zugehörig zum Tausendjährigen, das andere ist das ewige Reich. Wieso kann das Gott eigentlich alles tun? Wieso geht das? Warum oder wieso oder warum kann Gott das alles tun? Ich fange an im Alten Testament. Wer tut und macht das? Wer ruft die Geschlechter von Anfang her? Ich bin's der Herr, der Erste und bei den Letzten noch immer dasselbe. Ich der Herr und außer mir ist kein Heiland. Seht nun, dass ich's allein bin und ist kein Gott neben mir. Ich kann töten und lebendig machen. Ich kann schlagen und kann heilen. Und niemand ist da, der aus meiner Hand errettet. Also, viele Leute würden gerne hier immer das streichen und das oder das auch. Das heißt, manchmal muss man wirklich sagen, wenn du so denkst, dann nimm einen schwarzen Stift und streich die Wörter aus, die da nicht passen. Dann wirst du sehen, dann bleibt vielleicht 10% der Bibel immer. Du aber hast es gesehen und auf das du wissest, dass der Herr allein Gott ist und sonst keiner. Ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Kein Gott ist außer mir. Ich habe dich gerüstet, obgleich du mich nicht kanntest. Ich kann das besonders gut sagen. 37 habe ich ihn nicht gekannt und auf einmal hat er mich gerüstet. Und bin heute heilfroh, dass er das macht. Gott ist der einzige Gott. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Und außer mir ist kein Gott. Das ist Allmacht Gottes, weil er wirklich von sich sagen kann, außer mir ist kein Gott. Und Gott kann das alles, weil er wirklich der einzige Gott ist. Vor ihm war nichts und nach ihm ist nichts. Und Gott muss seine Allmacht mit niemandem teilen. Er allein ist allmächtig. Jetzt könnte man nachher sagen, was ist mit Jesus und dem Heiligen Geist? Da gibt es keine Teilung, weil sie ja
einzig.
Das heißt, wenn wir wirklich das richtige Gottesbild haben, dann können uns solche Leute nicht in die konfus machen oder in eine Bredouille hineinbringen. Denn wir wissen, dass das eins ist. Das heißt, wenn Gott sagt, er teilt sie mit niemand, heißt es, Vater, Sohn und Heiliger Geist teilt sie mit niemand. Die Allmacht Gottes allein würde aber den Menschen nichts nützen. Denn dann würde er wissen, dass es zwar möglich ist, aber das Wesentliche ist, und zu dem kommen wir dann das nächste Mal, aus Gnade können wir wegkommen. Nicht aus uns heraus, sondern aus seiner Gnade heraus können wir wegkommen. Er sagt, ich bin dir gnädig. Deshalb werden wir uns in all diesen Gebieten nächstes Mal mit der Gnade beschäftigen. Weil wir können nicht Allmacht und Gnade trennen. Ist interessant, wir werden hoffentlich das nächste Mal erfassen. Allmacht und Gnade gehören zusammen zum Wesen Gottes. Nicht die Allmacht allein und nicht die Gnade allein. Sondern Allmacht und Gnade gehören zusammen zum Wesen Gottes. Und das möchte ich euch dann das nächste Mal etwas näher bringen. Ja. Mit dem werden wir dann nächstes Mal beginnen. Meine Lieben, ich hoffe, ich habe euch ein wenig ein Gottesbild zeigen können, das der biblischen Gottesbild entspricht und nicht irgendeinem menschlichen. Denn es nutzt uns nichts, ein menschliches Gottesbild zu haben. Gott würde es nicht akzeptieren. Er akzeptiert nur das Bild, das er uns in dem Wort gibt. Und das wünsche ich euch, dass ihr das immer mehr vor Augen führt. Er ist der Herr und sonst kein Gott.